Wie sehr ich mich freue, hier zu sein. Schwestern und Brüder vereint zusammen, da geht das Herz auf. Also ich freue mich sehr. Ich habe, glaube ich, vor fast einem Jahr bei einem Handwerker, habe Probleme mit dem Rollladen und dann, ja, also, jetzt ist gerade viel los, alle Leute bauen und also es ist fast ein Jahr. Also am Montag hat er gesagt, wahrscheinlich. Wenn es ihm reicht. Ja, also gute Leute sind schwer zu bekommen. Gute Leute sind rar. Und was braucht ein guter Handwerker? Braucht ein guter Meister? Braucht eine gute Ausbildung? Was braucht ein Handwerkermeister, um den Meisterbrief zu bekommen? Das müssen eben gute Ausbildungen sein. Gestern habe ich mich mit jemandem unterhalten, der im Ausbildungsbereich ist, dem schon die Haare ausfallen mit diesem, dass die Schüler nicht kommen dürfen und die Lernenden nicht kommen dürfen und von zu Hause und dann schafft man es nicht, weil es einfach keinen ordentlichen Unterricht gibt. Nur leider ist es jetzt manchmal so, wenn es jetzt um den Glauben geht und man wirklich ein Christ sein will, wie es Gott gefällt, dann ist es halt eben auch wie im Handwerk und in der Schule. Also das fällt nicht einfach so zu, sondern auch da brauchen wir eine gute Ausbildung. Das ist genauso wichtig. Und wir brauchen etwas, wo das herkommt, wo der Unterricht herkommt, wo die Quelle herkommt. Und natürlich wissen wir, was das ist. Und das wird uns auch erklärt im 2. Timotheus 3,16, wo es steht, denn alle Schrift von Gott eingegeben, ist Nütze zur Lehre, die wir brauchen, zur Strafe, zur Besserung, zur Züchtigung in der Gerechtigkeit, dass ein Mensch Gottes sei vollkommen und zu allem guten Werk geschickt. Das brauchen wir, das streben wir an, dass wir Lob von Gott erhalten für unsere Nachfolge. Und genauso war das, als die Gemeinden gegründet wurden. Das war ja nichts anderes. Und der Paulus, der reist rum und gründet Gemeinden, aber auch da ist ja wichtig, dass die eine ordentliche Ausbildung kriegen. Und es war auch so, dass dann, wie zum Beispiel so ein Jünger wie Epaphras, der ist dann bei Paulus eine Weile geblieben und hat dann gelernt. Der Paulus, das wurde dann einfach weitergegeben, hat ihn da ausgebildet. Aber natürlich, das ging ja nicht mit jeder Gemeinde. Also was war dann das Mittel? Der Paulus hat halt Briefe geschrieben. Also so Lernbriefe, Lehrbriefe hat er geschrieben. Und da gab es Post für die Gemeinde. Und das finde ich auch ganz toll, weil diese Post für die Gemeinde, das war jetzt nicht nur für eine Gemeinde, sondern das war in den Briefen stand dann drin, also wenn ihr einen Gläser habt, dann gebt ihn an die nächste Gemeinde weiter und reicht ihn rum und gebt ihn weiter, weil es so wichtig ist. Also wir können es einfach nicht wirklich recht machen, wenn man den Dingen den Zufall überlässt, sondern das ist ja genauso wie, wenn ich mich nicht auskenne und weiß, wo ist denn dieser Raum, habe ich als letztes Mal habe den Zettel mitgenommen, den der Friedemann vorbereitet hat und habe mir es angeguckt, bin natürlich prompt gleich bei der Halle auf den falschen Parkplatz gefahren, drauf geguckt, das ist eine andere Straße, das kann nicht sein. Hier ist. Also wir brauchen diese Richtschnur. Und so war der Paulus, das war ungefähr 60 nach Christus, war der Paulus in Rom und da hat man ihn ins Gefängnis gesteckt und er hat seine Zeit gut genutzt. Er hat Jünger ausgebildet und er hat Briefe geschrieben, konnte gar nicht mehr richtig selber schreiben, weil das Augenlicht war nicht so gut und andere haben dann für ihn geschrieben. Aber da sieht man, ja, also wenn einer brennt, das finde ich toll, wenn einer brennt wie der Paulus, den hat nichts abgehalten, auch kein Gefängnis und keine schlechten Augen. Und so hat er Brief geschrieben, zum Beispiel an die Gemeinde in Kolosse. Das ist eine Stadt, die liegt heute in der Türkei, das ist so 100 Kilometer von Ephesus entfernt. Und es war so ein Brief. Da steht zum Beispiel dann im Kapitel 4, Vers 16, lest diesen Brief bei euch im Gottesdienst vor. Das ist auch eine gute Idee. Also, dass einfach das Wort im Zentrum steht. Lest es im Gottesdienst vor und danach soll er in Laodicea vorgelesen werden. Es war eine Nachbargemeinde. Und dann heißt es da, und wiederum soll der Brief, wenn er von der Gemeinde Laodicea gelesen wurde, dann nehmt ihr wieder zurück und dann lest ihr ihn wieder. Die haben ihn zwar schon gelesen, lest ihn wieder, was eben bedeutet, wir können einfach nicht genug das Wort Gottes lesen und wieder und wieder und wieder lesen. Und so ist dieser Kolosserbrief, der heute, der Beginn auf jeden Fall, heute mein Thema ist, ist er eben nicht nur für eine Gemeinde, sondern für viele Gemeinden, auch für unsere Gemeinde, geschrieben worden. Jede Gemeinde darf ihn lesen und daraus lernen. Und so sind diese paulinischen Briefe, die er da geschrieben hat, eben ganz wichtig für das Wachstum in der Gemeinde. Post für die Gemeinde. Und natürlich, das lesen wir auch in diesen Briefen, denen ging es nicht anders wie uns heute. Also uns fällt auch nicht alles in den Schoß. Und es gibt Angriffe hier und da und es ist nicht einfach. Und es war damals ganz genauso. Wenn man diese Briefe liest, dann merkt man, dass der Paulus Themen nimmt, die einfach grundsätzlich Anfechtungen, Störungen, Anfeindungen, die es gibt in einer Gemeinde. Und das, was man darin erkennen kann, ist eben, dass wir aufgefordert sind, ja, dass wir diese Dinge anpacken, dass wir im Gebet, in der Aktion, dass wir die Dinge anpacken, dass wir eine Gemeinde sind, die jetzt nicht statisch irgendwo festgeschraubt ist, sondern, das sind wir jetzt ein bestes Beispiel hier, Gemeinde in Bewegung. Jetzt ist das Kapitel beendet und jetzt bewegen wir uns hierhin und dann bewegen wir uns dorthin und wachsen weiter dem Herrn entgegen. Also das, was in den Briefen da klar wird, ist, Christsein ist nichts mit Stillstand. Von uns Christen wird erwartet, dass wir ständig bereit sind, uns anzupassen, uns zu verändern, immer mehr auf das Ziel zu. Also das ist nicht so gemütlich, also jeden Sonntag komme ich auf den gleichen Stuhl und dann bleibe ich sitzen. Also Christsein ist schon sehr spannend und es hat viel mit Veränderung zu tun. Es hat damit zu tun, mit Jesus unterwegs zu sein. Jesus hat auch nicht gesagt, mein Zentrum ist Jerusalem, da baue ich eine Hütte, da bleibe ich sitzen und dann könnt ihr alle herkommen, wenn ihr wollt, sondern da war Bewegung drin, da war Bewegung, kein Stillstand. Und so sollen wir das auch machen. Mein Predigttext heute ist eben Kolosserbrief und in diesem Kolosserbrief lese ich, das ist Seite 334 im Neuen Testament, 334, die ersten 11 Verse. Paulus, ein Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes und Bruder Timotheus, den Heiligen zu Kolossee und den gläubigen Brüdern in Christo, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, dem Herrn Jesu Christo. Wir danken Gott und dem Vater unseres Herrn Jesus Christi und beten allezeit für euch, nachdem wir gehört haben, von eurem Glauben an Christum Jesum und von der Liebe zu allen Heiligen, um der Hoffnung willen, die euch beigelegt ist im Himmel, von welcher ihr zuvor gehört habt, durch das Wort der Wahrheit im Evangelium, das zu euch kommen ist und wie auch in alle Welt ist, fruchtbar wie auch in euch von dem Tage an, da ihr es gehört habt und erkannt die Gnade Gottes in der Wahrheit. Wie ihr denn gelernt habt von Epaphras, unserem lieben Mitdiener, welcher ist ein treuer Diener Christi für euch, der uns auch eröffnet hat, eure Liebe im Geist. Derhalben haben wir von dem Tag an, da wir es gehört haben, hören wir nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in allerlei geistlicher Weisheit und Verstand, dass ihr wandelt würdiglich dem Herrn zu allem Gefallen und fruchtbar seid, in allen guten Werken und wachset in der Erkenntnis Gottes und gestärkt werdet mit aller Kraft nach seiner herrlichen Macht in aller Geduld und Langmütigkeit mit Freuden. Also das ist jetzt so kein leichter Brief. Ihr merkt da schon, quasi man könnte jetzt in jedem Satz halten und könnte über den Satz eine ganze Predigt halten. Das ist sehr, sehr dicht. Da steckt sehr viel drin. Und das ist auch wunderbar, weil da lade ich euch ein, diesen Text einfach durch die Woche wieder zu lesen und Gedanken daraus aufzunehmen. Jetzt heute Morgen, das sprengt den Rahmen, werde ich ein paar Gedanken da rausnehmen und mit euch betrachten. Aber das, was in diesem Text immer wieder durchschaut, und es ist etwas Wichtiges, ist, dass am Ende alles in Gottes Hand liegt. Und das ist auch ganz wichtig. Wenn wir denken, es liegt in unserer Hand, dann fühlen wir uns schwach und denken, wir kriegen das nie hin. Das ist jetzt wie dieses Riesen-Eisberg-Thema, wo man sagt, also meine Güte, das ist ja, also da muss er daran erliegen. Wenn Gottes Hand nicht hier eingreift und hilft, dann schaffen wir das nicht. Der Paulus drückt es im 2. Korinther 3, Vers 5 so aus. Nicht, dass wir tüchtig sind von uns selber, etwas zu denken als von uns selber, sondern dass wir tüchtig sind, ist von Gott. Und das ist was Wichtiges. Einfach, dass wir wissen, wenn Gott an unserer Seite ist, dann können Dinge geschehen. Der Friedemann sagt, es ist ein Wunder. Ja, das ist oft ist ein Wunder, dass jeder sagt, ja, kann das sein? Das geht ja gar nicht. Ja, es geht aus menschlicher Sicht nicht, aber aus Gottes Sicht geht es. Aber das ist auch etwas Wichtiges. Also, wenn ich an eine Sache drangehe und weiß, Gott stärkt meinen Arm, dann fühle ich mich doch gleich ganz anders. Als wenn ich denke, das klappt doch sowieso nicht. Ja, dann klappt es auch sowieso nicht. Und es ist wichtig, dass wir da wissen, Gott ist auf unserer Seite. Und es kommt immer in diesen 11 Versen auch vor. Also wie beginnt der Brief? Und der Brief beginnt wie alle 13 Briefe, die der Paulus geschrieben hat. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater. Also, warum Gnade? Weil Gott Gnade mit uns hat. Da kann man sich ja fragen, Mensch, Gott holt uns in seiner Familie, das habe ich doch nicht verdient. Also, das habe ich nicht verdient. Ich bin ja ein schwacher Mensch und mache Fehler. Aber Gott hat Gnade mit uns. Und er hat so viel Gnade, dass er unsere Schuld vergibt. So dass wir Frieden, also wenn man überlegt, mit dem allmächtigen Gott, der alles kann, dass wir mit dem versöhnt sind, dass wir Frieden haben. Und deshalb, das ist eine wunderbare Eröffnung, wie der Paulus immer wieder sagt, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater. Und es ist ja kein Wunsch, dass es sagt, also hoffentlich hat Gott Gnade mit dir, sondern das ist ja ein Zuspruch. Und das ist ja auch so, wenn wir schwierige Dinge vor uns haben, ja, dann werden wir schwach. Und wenn wir da einfach wissen, diese Gnade, die gilt dir und die nimmt dir keiner weg. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann bist du ein Kind. Dann wirst du nicht mehr ein Nicht-Kind. Das geht gar nicht. Sobald du ein Kind Gottes bist, bleibst du ein Kind Gottes. Das ist ein Zuspruch und das ist ganz wichtig. Und so wie ihr heute Morgen sitzt, ihr seid mit Gnaden und Frieden beschenkte Leute. Also Weihnachten. Wir sind beschenkt. Das ist doch schön. Beschenkt. Und deshalb tragen wir einen Ehrennamen. Der wird hier erwähnt von Paulus. Ihr seid Heilige. Also, das fühlt sich so ein bisschen so an, nee. Also, nein, so will ich mich nicht nennen lassen. Also, wer bin ich schon, dass ich mich Heiliger nennen lasse? Aber Heiliger heißt herausgerufen, ausgewählt, Heilempfangender. Also es hilft nichts, auch wenn ihr es nicht wollt, ihr seid Heilige. Jeder von euch, ihr seid Heilige. Und zwar nicht, weil wir so besonders gut sind und weil wir so besonders brav und anständig sind, sondern ja, weil wir berufen sind. Das kann man nicht so richtig verstehen, aber es ist so. Nicht mal das ist dein Verdienst. Kannst du sagen, ja, ich habe mich dahin bewegt zu Crescendo. Das Herz hat Gott bewegt. Ihr seid berufen. Ihr seid ausgesondert. Von der Sünde befreit, mit Heil und Gnade beschenkt, Heilige. Und auch da steckt wieder drin. Das ist auch nicht dein Verdienst. Du bist kein Heiliger, weil du so heilig bist, so gut gelebt hast, sondern du bist beschenkt. Es ist nicht ein Eigenverdienst, sondern es ist ein Geschenk Gottes. So sind wir alle Heilige, Brüder und Schwestern, Teil der Gemeinde. Und dadurch macht der Paulus auch in der Eröffnung deutlich, Christen sind keine Einzelkämpfer. Also das tut so richtig weh, also diese Corona und dass manches nicht geht oder dass auch manche Geschwister immer noch nicht, weil sie gesundheitlich auch angeschlagen sind. Das ist, so soll es nicht sein. Christen sind keine Einzelkämpfer. Also das tut mir manchmal weh. Es gibt welche, die haben dann oft sind es Ego-Themen und da bleiben sie daheim und sagen, ja, ich gucke immer den Sonntagsgottesdienst und dann kriege ich das ja da alles mit. Ja, das ist besser als nichts, aber das ist nicht so, wie es gedacht ist. Also Christsein soll in Gemeinschaft. Also Gemeindeleben ist Gemeinschaft, Verbundenheit zwischen Schwestern und Brüdern. Und natürlich nicht, weil man jeden so nett findet. Ihr seid alle nett, gell? Aber das ist nicht der Grund. Also man muss den anderen nicht wirklich nett finden, weil darauf kommt es gar nicht an. Sondern wer zusammenführt, ist Gott. Gott führt zusammen, führt Menschen zusammen zu dieser Gemeinde. Und diese Gemeinde, das sind wir von ihm her. Das können wir in der Apostelgeschichte lesen, als der Petrus diese Predigt gehalten hat. Ja, da heißt es, und er, der Herr, tat hinzu. Er tat hinzu, nicht du tisch hinzu. Er tut hinzu. Das denke ich ja oft, wenn wir Vortragsreihen oder sowas haben. Der sagt, das müssen wir einfach dann Gott überlassen. Dann gibt es hinterher einen, der auf den Weg will, oder es gibt keinen, der Herr tut hinzu. Das sind nicht wir. Die Gnade Gottes, die da wirkt. Also, er tut hinzu. Und das ist der Auftakt dieses Briefes. Ihr in Kolossee, in Laodicea, in Jettingen, ihr seid wer? Ihr seid Heilige. Also, ich finde es schön. Also, in dem Brief kommen natürlich so viele Sachen auch, wo er Themen ordentlich anspricht. Aber ich finde es schön, dass er erstmal klar macht, und das ist auch wichtig, in unserem Miteinander. Also, unser Problem ist ja, jetzt habe ich nichts, ich wollte mir gerne einen Dreck da in den Finger schmieren. Wir gucken immer, wenn irgendwo was nicht so richtig stimmt. Krawatte hängt schief. Und das fällt uns immer als erstes auf, wenn irgendwas nicht stimmt. Aber das finde ich jetzt schön, auch wenn wir miteinander umgehen und es gibt was zu besprechen, dass er zuerst mal sagt, also ich achte euch, ihr seid wer, ihr seid von Gott berufene Leute, auch wenn es vielleicht Themen gibt, dass das die Grundlage sind. Ihr seid von Gott angesehene, beschenkte, reiche Leute. Und reich an dem, woraus wirklich ankommt und was man sich nicht kaufen kann. Die Liebe Gottes kann ich nicht kaufen. Das kann ich ja nicht verdienen, nicht erdienen. Gott schenkt Glaube, Liebe und Hoffnung, so erwähnt er das hier. Und wie fast in jedem anderen Brief beginnt der Paulus mit einem Dankgebet. Mit einem Dankgebet. Vers 3. Wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesu Christus, und beten allezeit für euch, nachdem wir gehört haben von eurem Glauben an Christum Jesus und von der Liebe zu allen Heiligen, um der Hoffnung willen, die euch beigelegt ist im Himmel, von welcher ihr zuvor gehört habt durch das Wort der Wahrheit im Evangelium. Wann sagt einer Danke? Ah, nicht, wenn er eine auf den Hinterkopf gekriegt hat, oder? Wann sagt einer Danke? Er sagt Danke, wenn er was gekriegt hat, wenn er beschenkt wurde. Und es ist wichtig, dass wir das erkennen. Wir sind beschenkte Leute. Gott hat uns beschenkt. Gott ermöglicht Veränderung, dass es weitergeht. Gott hat was in Gang gesetzt. Also ich finde es so schön. Du hast schon mal erwähnt, dass es so schön wäre, wenn man so ein großes Kreuz aufstellt. Und ich sehe das in meinem Geist. Ich sehe das, das Kreuz, das Menschen zum Kreuz ruft, dass Veränderung, dass etwas geschieht. Und so kann man Dank sagen, so hat er Dank gesagt für diese Gemeinde, die es da gab, die große Probleme hatte. Da gab es Irrlehren, also kommt er dann im ganzen Brief drauf. Da gab es schwierige Themen da oder in Laodicea. Und ja, sagt auch Dank, dass es Jettingen gibt, dass es diese Gemeinde gibt. Und Gott sei Dank hat dieser lebendige Gott uns allen Glaube, Liebe und Hoffnung geschenkt. Glaube und Liebe deshalb, weil es Hoffnung gibt. Weil aus der Hoffnung, weil wir diese Hoffnung haben, erwachsen Glaube und Liebe. Also welche Hoffnung haben wir Christen in Kolossee und auch wir? Dazu aus Jesaja 42, Vers 3, da heißt es: Das zerstoßene Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Dolch wird er nicht auslöschen. Er wird das Recht wahrhaftiglich halten lehren. Also, wir leben von dieser Gnade, wir leben von dieser Hoffnung. Man muss sich's mal vorstellen, wenn Gott so, der ein gerechter Gott ist, wenn Gott so wäre, dass er sagt, am Ende deines Lebens, wenn du vor meinem Richterstuhl stehst, dann wird abgerechnet. Und jedes schlechte Wort und jede nicht getane Tat, alles wird abgerechnet und da kriegst du die Rechnung serviert. Was wäre denn das? Wie schrecklich wäre das wirklich? Das heißt, also wer diese Gnade nicht angenommen hat, also das ist eine ganz, ganz schlimme Sache. Das ist ja wirklich so, dass wir daran denken müssen, in unserer Familie, in seinem Bekanntenkreis. Also das kann man doch keinem wünschen, dass er offenen Auges vor ein Gericht Gottes geht und hat keine Gnade dabei, hat keine Vergebung dabei. Also das ist ja schrecklich. Und deshalb ist diese Hoffnung, die wir haben, dass Gott in Christus das geknickte Rohr, das sündige Rohr, den sündigen, nicht zerbricht, dass er den glimmenden Dolch, das kleine Lichtle, das wir eigentlich sind, nicht auslöscht. Das ist unsere Hoffnung. Sondern dass Gott in jedem Menschenleben, egal wie gebrochen, zerbrochen, geknickt, wie so am Rande, ja manchmal fühlen wir uns am Rande unserer Kraft, ja, dass diese Hoffnung trägt, dass sie aufrichtet, dass sie gerade rückt. Und deshalb ist auch diese Gemeinschaft so wichtig. Das verlieren wir oft aus dem Kopf. Wenn wir im Sumpf drin sind, dann sehen wir den Weg nicht mehr, wie es rausgeht aus dem Sumpf. Und da ist es wichtig, dass man in Gemeinschaft ist, wo jemand dann eine helfende Hand hat. Also von dieser Hoffnung leben wir. Und diese Hoffnung begründet Glaube und Liebe. Glaube, so heißt es hier, ist Glaube an Jesus Christus. Warum? Warum dieser Jesus Christus? Manche sagen, Mensch, Gott, das reicht doch, was soll jetzt das? Ja, das perfekte Opfer zur Vergebung der Sünden war und ist einfach Jesus Christus. Vers 4 sagt er, nachdem wir gehört haben von eurem Glauben an Christum Jesum. Also Glaube meint nicht in dem Sinne, dass man etwas für wahr hält, sondern Glaube im Sinne, dass wir uns darauf verlassen. Also wenn ich weiß, da ist jemand, der macht mich nicht fertig, der zerbricht mich nicht, der drückt mich nicht nieder, der macht mich nicht klein, der trampelt nicht auf mir rum, sondern der richtet mich wieder auf. Dass mein Leben wieder neu Schwung kriegt, dass ich wieder Mut habe, dem überlasse ich mich doch gerne. Dem gehe ich doch gerne hinterher. Dem schenke ich gerne meinen Glauben. Also einen besseren Freund können wir nicht haben. Das sagt die Bibel. Was ist der beste Freund? Der beste Freund ist der, der bereit ist, alles für dich zu tun, sogar sein Leben für dich zu lassen. Das ist der beste Freund. Da gibt es nur einen einzigen, der das wirklich gemacht hat. Und das ist dein bester Freund, das ist Jesus. Und deshalb kommt aus dieser Hoffnung auf diesen Jesus Glaube und Liebe. Mit der Liebe ist es ja auch etwas Wichtiges und das geht halt auch nicht, wenn ich allein daheim vor meinem Fernseher sitze. Da liebe ich meinen bequemen Sessel oder sowas, aber da kann ich Liebe nicht leben. Und das ist ein Gebot Jesu. Das finden wir im Johannesevangelium im 13. Kapitel, Vers 34. Da sagt Jesus: Und ich sage euch nun, ein neues Gebot gebe ich euch. Also kein Vorschlag, kein Denkt mal drüber nach. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebet, wie ich euch geliebt habe. Also wenn du dich fragst, wie soll ich mein Christsein leben, das steckt schon allein in diesem Gebot. Kannst du dir überlegen. Wie sehr hat Jesus dich geliebt? Wie kannst du dich, Gott, deine Geschwister genauso lieben? Also, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebet, wie ich euch geliebt habe, auf dass auch ihr einander lieb habt. Dabei wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, so ihr Liebe untereinander habt. Also, wenn keiner merkt, dass du anders bist, dann musst du noch ein bisschen dann darfst du noch ein bisschen Gas geben. Ja, das ist ja was ganz Wichtiges. Warum ist es so wichtig mit dieser Liebe? Ja, daran sollen wir erkannt werden. Die sollen eigentlich sagen, boah, wie schaffen die das? Bei dem Stinkstiefel und bei dem, was weiß ich was. Ja, ja. Also, was uns verbindet ist, Gott hat jeden von euch ausgesucht. Es verbindet uns. Jeden hat er ausgesucht. Da muss keiner die Nase höher halten als der andere. Da ist keine Sünde mehr oder schlechter oder irgendwas. Sünder sind wir alle, sagt die Bibel. Wir sind allzumal Sünder. Und diese Liebe, das ist eine wichtige, Galater 5, 22, die Frucht des Geistes ist diese Liebe. Und das ist ja wichtig, daran sollen wir erkannt werden. Die Liebe vor allem zu den Geschwistern. Ob die Nase uns gefällt oder nicht. Also es geht darum, dass man hier den Blick geweitet bekommt. Also bei diesen Gedanken, als ich darüber nachgedacht habe, also wird es mir ganz eng ums Herz, wenn ich denke, wie es manchmal unter Geschwistern, sogenannten Geschwistern, also ja, das ist so wichtig. Da wird Jesus gefragt, was ist wichtig? Was ist denn wichtig? Er sagt, ich kann alles zusammenfassen. Das ist die Liebe. Liebe Gott, lieb dich selbst als Kind Gottes, liebe deine Nächsten. Daran sollst du erkennen, das ist das Allerwichtigste. Alles andere ist möglicherweise einfach Haarspalterei. Das steht ganz, ganz vorne. Das ist einfach blöd, wir Menschen, wir lassen uns so schnell verleiten und ja, das kommt aus dem Blick. Und das verbindet uns und das schenkt Gemeinschaft. Den Fokus da drauf zu legen. Und wenn dem dir die Nase von jemandem nicht gefällt, dann musst du einfach dran denken, Gott hat den auch gewählt. Gott hat den auch gewählt. Das geht doch nicht darum. Es geht ihm miteinander nicht darum, der ist nett und da will ich mit ihm in der Gemeinde. Darum geht es doch überhaupt nicht. Also, das ist was, wo, das habe ich so oft gesagt, aber ich fühle mich so wohl, weil ihr alle so unvollkommen seid. Weil ich bin es nämlich auch. Da fühle ich mich so wohl. Ich sag's euch, ich war schon in Gemeinden, da waren lauter so tolle Leute, ich habe mich ganz unwohl gefühlt, weil ich denkt habe, so, das schaffe ich gar nicht, wie die sind. Mensch, darum geht's doch gar nicht. Du musst doch gar nichts schaffen. Gott hat dich schon gewählt, du musst nichts schaffen. Das, was du tust, das tust du nur aus Dankbarkeit, weil du beschenkt bist. Und nicht irgendwie, das wäre der falsche Ansatz. Also Liebe zu allen Heiligen, das ist natürlich nicht nur hier, sondern Liebe zu allen Heiligen ist natürlich, ja, also Gemeinde soll auch sich verbinden und verbunden sein. Ich finde es so schön, wenn es mal wieder stattfindet. Zum Beispiel haben wir doch diese Schweizer, Mensch, wenn die singen, da wackeln die Wände. Das finde ich einfach so eine tolle Sache. Ja, das, ob es in China ist oder was weiß ich, wo es ist, egal wo es ist, das ist eine Sache, die uns verbinden soll. Gemeinde leben, weil wir in Christus verbunden sind. Das eint uns. Liebst du Jesus? Ja, du bist mein Bruder. Fertig. Dann, das ist wunderbar. So, wo kommt es eigentlich her, dass Leute Hoffnung empfangen, dass sie Glaube und Liebe geschenkt bekommen? Wo kommt es, woraus entsteht das alles? Könnt ihr im Römerbrief lesen, am Anfang erklärt der Paulus, es kommt aus der Predigt. Und worauf steht die Predigt? Auf dem Wort. Kolosser 1, bis 11, könnt ihr lesen. So, das ist ganz einfach. Es kommt aus der guten Nachricht, es kommt aus dem Evangelium. Und Evangelium, gute Nachricht, ist was ganz Einfaches. Also, da habe ich einen Bekannten, das ist ja schlimm, die Leute jetzt studieren und dann haben sie studiert und dann gibt es keine Arbeit. Der hat jetzt 2 Jahre lang hat der rumgesucht, bis er endlich jetzt, das ist eine gute Nachricht. Also endlich jetzt, das ist jetzt zwar keine feste Stelle, sondern wiederum, das ist, muss man erst befristet und so, aber immerhin, endlich kann der mal wirklich was arbeiten. Genauso, ich habe gar keine Ahnung, es gibt viel zu wenig Wohnungen. Ich kenne so viele Leute, die suchen eine Wohnung und finden keine Wohnung. Und wenn dann den Anruf kriegst, jawohl, oder Häuser. Ich habe auch einen Bekannten im Herrenberger Raum, die suchen ein Haus. Und dann in Affstedt ist ein Haus verkauft worden. Und dann hat er sogar gesagt, wie viel muss ich mehr zahlen? Aber ich meine, er war halt nicht der Erste, da war einer vorne dran und der hat es halt dann gekriegt. Das kann er sich nicht mal erkaufen, egal. Also das ist eine gute Nachricht, es gibt gute Nachrichten. Man kommt eine Nachricht, wo man drauf gewartet hat und dann ist es eine gute Nachricht. Also und dieser Begriff der guten Nachricht oder Evangelium, der wurde auch damals in der Politik benutzt. Also wenn dieser Kaiser, die Juden haben ja unter dieser römischen Besatzung gelebt, und wenn dieser Kaiser was zu sagen hatte, dann kam einer und hat es ausgerufen, gute Nachricht vom Kaiser. Also Evangelium, gute Nachricht, ob sie gut war oder nicht, haben sie gesagt. Und im Griechischen bezeichnet diese gute Nachricht, also wenn die eine Schlacht gewonnen haben, dann war das eine gute Nachricht. Und eben im Neuen Testament, die gute Nachricht von Jesus Christus, das ist eben das Evangelium, das ist die frohe Botschaft vom Sieg Jesus über Tod, über Teufel, über Sünde. Das ist eine gute Nachricht. Es gibt Hoffnung. Hoffnung, weil da gibt es jemanden, der zerbricht dich nicht oder löscht dich nicht aus, sondern da darf etwas hinwachsen, reifen, gute Nachricht. Und hier heißt es nun, dass dieses Evangelium eine Verkündigung der Wahrheit ist. Das suchen wir doch alles. Was ist die Wahrheit? Das ist ganz einfach. Im Wort ist die Wahrheit. Vers 5, das Wort der Wahrheit im Evangelium. Also, bei Wahrheit, da klingt so mit wahr und falsch, richtig und falsch. Aber der Begriff Wahrheit, das ist auch wichtig, da steckt da drin auch, das meint auch zuverlässig. Also wenn man jetzt Texte aus der damaligen Zeit liest, wo dieser Begriff der Wahrheit vorkommt, dann zum Beispiel gibt es in folgenden Bildern, also ein Türpfosten, der so stabil ist, dass er stehen bleibt und nicht umkippt. Oder eine Quelle, die nie versiegt, sondern wenn man da hingeht, dann gibt es immer frisches Wasser. Oder ein Weinstock, der eben Frucht bringt und wo man immer wieder neue Frucht haben kann. Also da wird dieses Wort Wahrheit oder zuverlässig wird gebraucht. Also kann man sagen, so bildhaft das Evangelium, das ist wie so ein Türpfosten, wo du dich drauf verlassen kannst. Der steht, der fällt nicht. Das ist so ein fester Türpfosten, da kann ich mich anlehnen. Das ist wie ein Rückgrat. Da falle ich nicht ins Nicht. Der ist wahr, der ist fest. Oder das Evangelium ist wie eine Quelle, die nie versiegt, wo es immer wieder frisches Wasser gibt. Also vor ein paar Tagen hatte ich ein Gespräch und da war so das Resümee, ist ja unglaublich, in der Bibel gibt es zu jeder Frage gibt's eine Antwort. Ja, das stimmt. Da kann ich immer wieder hingehen in diese Quelle und schöpfen. Und das Evangelium ist wie ein fruchtbringender Weinstock, wo immer wieder herrlich neu Früchte wachsen. So ist das Evangelium, weil, jetzt kommt Vers 6, von welcher ihr zuvor gehört habt durch das Wort der Wahrheit im Evangelium, das zu euch kommen ist, wie auch in alle Welt und ist fruchtbar, wie auch in euch von dem Tage an, da ihr es gehört habt und erkannt die Gnade Gottes in der Wahrheit. Also, Evangelium, die tolle, die gute Nachricht von der Gnade Gottes, das ist Evangelium. Es gibt eine göttliche Liebe, die diese Trennung zwischen Mensch und zwischen Schöpfer und Geschöpf überwindet. Also im Prinzip, Jesus sagt, gute Nachricht, herzlich willkommen. Da fällt einem ja nichts mehr ein. Wie oft haben wir schon gute Nachricht gesagt und die will gar nicht genommen werden. Das ist etwas Frustrierendes, aber trotz herzlich willkommen, ja. Das Reich Gottes ist da und jetzt können wir feiern. Die Gnade Gottes, die gilt dir und du kannst neu anfangen. Vergebung ist möglich. Ein neues Leben ist möglich. Also es ist ja unglaublich so toll. Wenn wir Christen werden, dann sind wir ja nicht quasi befreit davon, dass wir wieder Fehler machen. Wir machen immer wieder Fehler. Und wir können immer wieder neue Vergebung erlangen und ein weißes Blatt werden. Jeden Tag neu. Die Gnade Gottes, dieses Evangelium, auf das können wir uns verlassen. Das steht gerade wie ein Türpfosten. Und es versiegt nie wie eine Quelle und es bringt Frucht wie ein Weinstock. So, nach diesem Dankesteil, den Paulus am Anfang hat, kommt jetzt ein Teil der Fürbitte. Vers 9. Derhalben auch wir von dem Tage an, da wir es gehört haben, hören wir nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werden mit Erkenntnis seines Willens in allerlei geistlicher Weisheit und Verstand, dass ihr wandelt würdiglich dem Herrn zu allem Gefallen und fruchtbar seid in allem guten Werken und wachset in der Erkenntnis Gottes und gestärket werdet mit aller Kraft nach seiner herrlichen Macht in aller Geduld und Langmütigkeit mit Freuden. Also, wenn man mit Gott spricht und Fürbitte übt, dann heißt es ja, Gott bewirkt etwas. Das ist jetzt kein Gott, der einfach irgendwo sitzt und es prallt an ihm ab, sondern ja, Gott wirkt, Gott lebt, Gott nimmt was in die Hand, Gott setzt etwas um. Das ist Fürbitte, weil wir darauf vertrauen dürfen, dass Gott tut. Das ist die große Frage, gibt es heute noch Wunder? Ja. Es gibt heute auch noch Wunder. Gott wirkt. Es ist nicht umsonst. Wir sind aufgefordert, ein betendes Leben zu führen, so wie es hier in diesem Text auch uns zugerufen wird. So, und Paulus bittet nun darum, dass die Leute in Kolossee weiterlernen, so zu leben, wie es einem Leben mit Christus entspricht. Vers 10, dass ihr wandelt würdiglich dem Herrn zu allem Gefallen. Also, weil du, lebendiger Gott, deine Kinder mit dem Geist beschenkt hast, können sie einüben, immer wieder neu zu leben, wie es diesem Leben angemessen ist. Also wie ist das denn, wenn man zu einer Hochzeit eingeladen wird? Also was das meiste, was ich höre, mein Anzug, der passt mir nicht mehr, oder ja, da ein neues Kleid wäre nicht schlecht. Logischerweise, wenn man da eingeladen wird zu so etwas, zu einer Hochzeit, ja, da will man angemessen erscheinen. Und darum, ja, bittet Paulus auch hier, dass wir ein Gott angemessenes Leben führen. Also, das ist ja wie wenn ein Fahrlehrer ständig bei der roten Ampel drüber fährt. Ich meine, das geht ja nicht. Ich meine, und das ist natürlich auch klar, dass wir als Christen ja, unserem Glauben angemessen leben sollen. Da sind wir aufgerufen dazu, dass wir würdiglich wandeln im Herrn. Ja, zu allem Gefallen. Dass wir uns einfach fragen, würde es dem Herrn gefallen, wenn ich jetzt das mache oder das lasse? Würde es dem Herrn gefallen? Würdiglich. Allerdings, hier werden wir aufgefordert, ja, zu wandeln im Gefallen, dass wir ein Leben führen sollen. Ein Leben führt man nicht, indem man nichts tut. Also, wenn du ein Tier hast und das muss Gassi, dann muss es führen. Also, da muss Bewegung sein, da muss ja was passieren. Und wir sind aufgefordert als Christen, dass wir ja, auch ein Leben führen. Und da gibt es auch eine Richtschnur, die Heilige Schrift, auf der wir da laufen. Und das heißt auch, dass wir aktiv sind. Wir sind ja nicht zum Hinsitzen das Gebot heißt ja nicht, setzt euch hin, sondern das letzte Gebot, das der Herr gesprochen hat, heißt, geht hin in alle Welt. Geht hin. Also aktiv. Und dazu sind wir aufgerufen, unser Christenleben aktiv zu gestalten, im Vertrauen darauf, ja, dass wir eine Richtschnur haben, dass wir geistliche Führung haben durch das Gebet, sodass ich immer mehr weiß, ja, das sollte ich tun und das sollte ich lassen. Aus der Gnade leben, wie es dem Herrn angemessen ist. Dass man sagen kann, ja, da erkennt man die Schule daran, in die wir gegangen sind. Das heißt also so ähnlich wie, ich habe das noch nicht gemacht, aber manche meiner Geschäftskollegen, wenn sie dann in Asien waren, gesagt, das sind die Schneider so billig. Ich lasse mir mal ein Hemd, und zwar Maß schneidern. Da haben die da gemacht, also dass man Maß nimmt. Und so soll es sein, dass wir Maß nehmen an Jesus und sagen, so wie der vorgelebt hat, da wollen wir Maß nehmen. Das wollen wir nachleben. Also was ist Jesus gemäß? Was entspricht Christus? Ja, das ist nicht leicht. Und Paulus sagt da auch, und das ist ja ganz wichtig, betet dafür, dass ihr den Willen Gottes erkennt. Dass ihr erfüllt werdet mit Erkenntnis seines Willens. Das ist ja wieder diese Aktion, das ist das wieder nicht zurücksitzen, sondern aktiv sein, etwas zu tun. Betet dafür, dass ihr erfüllt werdet mit Erkenntnis seines Willens. Ja, es ist halt oft schwer, bei verschiedenen Themenfeldern gibt es halt vielleicht mögliche Wege, wie man dran geht oder wie man sie löst. Ist besser so oder so, soll man es so gestalten oder so. Das, was der Paulus jetzt einfach vorschlägt, ist, geht doch zusammen auf die Knie, betet miteinander. Und da findet ihr eine gemeinsame Antwort. Und nicht diskutiert euch einen Wolf und rauft euch die Haare raus und macht euch fix und fertig mit eurer eigenen Meinung, sondern er sieht in diesem gemeinsamen Gebet hier die Antwort. Und natürlich, wenn die Antwort da ist, dann soll sie gemäß der Schrift sein. Man soll auch dieser Antwort der Schrift dann gehorsam sein. Also das, was man daraus lernt, ist ja klar, jetzt wenn wir dann Christen werden, das haben ja die Juden vorgelebt. Die Juden wollen es besonders richtig machen. Also haben sie die Buchstaben auseinandergenommen und haben dann hunderte von Gesetzen, was man da darf und am Sabbat nicht darf und keine Ähren raufen und da muss man sich waschen und die Unreinen und was weiß ich. Und haben damit bewiesen, dass das nicht funktioniert. Darum geht es gar nicht. Das funktioniert nicht, es so zu machen. Und da können wir auch nicht erwarten, dass alle Fragen so gelöst sind, dass man sagt, da steche ich mir Messer in meine Bibel und da steht die Antwort. Das funktioniert nicht. Es sind nicht alle Fragen geklärt. Es wird nicht immer alles einfach sein. Und es ist nicht nur immer alles schön. Ich hätte es gern. Wenn man so davon, wir lieben uns alle, dass dann immer alles schön ist, halt nicht immer alles schön. Es wurde uns auch nicht versprochen, dass immer alles schön ist. Und stellt euch vor, Jesus mit seinen 12 Jüngern, das war auch nicht immer alles schön. Die haben ihm nicht geglaubt und die sind nicht mitgegangen, die sind im Wasser versunken, die haben ihn verraten. Das war auch nicht immer alles schön, was da war. Paulus schreibt es in Vers 11, und wachset in der Erkenntnis Gottes, das ist die Hauptsache, man bleibt in Bewegung, man lernt weiter, und gestärkt werdet mit aller Kraft nach seiner herrlichen Macht in aller Geduld und Langmut und das Ganze mit Freuden. Also das passt ja irgendwie nicht zusammen. Gell? Wer hat schon Geduld? Langmut, was ist denn das? Und das Ganze noch mit Freuden schon gar nicht. Also ich will alles und zwar sofort und ganz schnell. Also es geht hier darum, werden wir aufgerufen, standhaft auszuhalten und geduldig zu ertragen. Jetzt muss man sagen, Gott liebt uns sehr, weil so seit ein paar Jahren schickt er uns ja solche Herausforderungen hier in die Gemeinde, wo wir geduldig vieles ertragen dürfen, standhaft bleiben dürfen. Ja, es ist halt so, es gibt Schwierigkeiten, es gibt Misserfolge und da hat man sich dann vielleicht bemüht, selber persönlich oder als Gemeinde bemüht, es klappt trotzdem nicht. Aushalten lernen wird ja uns gefordert. Und so ist halt oft, da gibt es Widerstand, man kommt nicht weiter und es klemmt und man gibt sich Mühe und trotzdem geht es nicht weiter. Ertragen lernen. Das ist ja das, ich hätte mir gewünscht, wenn ich sage, so jetzt bin ich in der Familie Gottes und dann ist La Raffia angesagt. Also dann geht, das wäre doch super, oder? Das kommt im Himmel, also es kommt in der Ewigkeit. Aber jetzt sagt Gott, ja, jetzt bist du in der Ausbildung. Und in der Ausbildung, wie sagen die Handwerker, muss man die Werkstatt ausfegen. Und ja, genau, so ist es. Das gehört da einfach dazu. Ertragen lernen, ja. Und da leidet man vielleicht unter Dinge, für die man schon lange gebetet hat und es ist immer noch nicht so. Also, das sehen wir an Paulus selber. Der Paulus selber, der ist krank, hat einen Stachel im Fleisch, er ist krank, sieht nicht richtig. Was ist die Antwort Gottes darauf? Der Paulus hat bestimmt nicht gejammert, aber was ist die Antwort Gottes darauf? 2. Korinther 12, 9 sagt das uns. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Bums. Und wenn du dich richtig schwach fühlst, kannst du sagen, ja, das ist wohl richtig. Ich bin wohl auf dem richtigen Weg, wenn du dich schwach fühlst. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und warum ist das so wichtig? Weil da dein Ego weg ist. Weil du erkennst, ich kann es ja sowieso nicht. Ich habe keine Kraft mehr. Ich kann es sowieso nicht. Dann bist du genau bereit für Gottes Kraft. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Aushalten lernen, geduldig tragen lernen und immer wieder entdecken, ja, auch als Christ bin ich immer noch Sünder. Ich versage. Ich treffe falsche Entscheidungen. Ich reagiere unangemessen. Da ist mir mal der Deckel los oder was weiß ich. Ja, okay. Aushalten lernen, dass man immer wieder von der Gnade Gottes lebt. Da musst du wieder auf die Knie und musst wieder um Vergebung bitten. Und es ist wichtig und richtig, bis zum Schluss. Also bis zum Schluss. Ja, dass wir es selber nicht schaffen. Gott macht es. Gott muss es machen. So wie ich am Anfang gesagt habe, es kommt überall hier durch. Wir leben aus seiner Hand, wir leben aus seiner Gnade. Und unser Leben, das bleibt einfach unvollkommen. So ist es halt. Solange wir auf dieser Erde sind, den vollkommenen Leib kriegen wir in der Verklärung. Jetzt sind wir unvollkommen. Gott schenkt uns, dass wir ja, lernen dürfen, dass wir verändern dürfen in der Gnade Gottes, weil die uns trägt. Wie so ein Türpfosten, wo du dich anlehnen kannst. Wie eine Quelle, wo wieder Frische, wo du dich erfrischen kannst. Wie so ein Weinstock, wo immer wieder Früchte zur rechten Zeit dranhängt. Und es ist doch eine wunderbare Botschaft. Nicht deine Kraft, nur er allein. Amen. Und ich bete noch mit uns. Ja, Vater, wir danken dir dafür, dass wir dein lebendiges Wort haben. Wir danken dir auch für dieses Wort jetzt aus dem Kolosserbrief, ja, wo du uns einfach zurufst, dass wir aus der Gnade leben. Und wir danken dir dafür, dass du uns so sehr liebst, ja, uns so annimmst, so fehlerhaft wie wir sind. Vater, wir bitten dich darum, dass du uns auf diesem Weg, ja, hältst und Mut machst durch dein Wort, durch die Gemeinschaft. Ja, wir bitten dich darum, ja, dass du deinen Namen verherrlichst, ja, in dieser Gemeinde, mit allem, was ja, du mit uns noch vorhast, und mach uns bereit, dass wir geduldig sind, dass wir Langmut haben, Ausdauer haben, ja, und das mit Freude, weil wir wissen, wir sind geborgen in deiner Hand. Wir bitten um deinen Segen, beten durch Jesus. Amen.